The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 22. August.
Dem Heizkessel. Ampel streitet, Land verzweifelt. 22.14 Uhr an diesem Donnerstag. Sie sind bei uns und das ist gut so.
Dienstagabend, herzlich willkommen zu Maischberger. Diese Themen und Gäste erwarten Sie jetzt.
Heizungsgesetz auf der Kippe. Scheitert die grüne Klimapolitik?
Montagabend im Ersten, hart aber fair. Live mit Louis Klamroth.
Guten Abend. Wir wollen diskutieren, was der Streit, der ja heftigst ausgetragen worden ist, um das Gebäudeenergiegesetz alles offengelegt hat, bewirkt, möglicherweise sogar angerichtet hat.
Mein Thema heute ist die Energiewende in Gefahr. Die Ampel streitet immer noch über das geplante Gesetz zum Heizungstausch.
Ausschnitte aus deutschen Talkshows vom Frühsommer diesen Jahres. Wir hören Maybrit Illner, Anne Will, Hart aber fair, Sandra Maischberger und auch Markus Lanz befragte seine Gäste gleich in mehreren Sendungen zum Heizungsgesetz. Mehrere Wochen lang lief auf allen TV-Kanälen eigentlich nur dieses eine Thema. Und immer dabei Politiker und wir Journalisten, natürlich die üblichen Verdächtigen, deren Stimmen uns ja auch gerade deshalb so wohl vertraut sind.
Ich glaube, das ultimative Ziel ist, dass der Krieg wieder aus Europa verbannt wird.
Norbert Röttgen bei Sandra Maischberger. Anfang des Jahres war das. Der CDU-Politiker führt mit 21 Auftritten die Hitliste der meistgebuchten Talkshow-Gäste im vergangenen Jahr an. Dicht gefolgt von dem allseits geschätzten Weltjournalisten Robin Alexander. Hier sein Auftritt bei Markus Lanz im September 2022.
Also bis jetzt ist das so, seit wir sozusagen in dieser Gasangst leben, haben eigentlich alle Unternehmen, die viel Gas brauchen, einen Brief geschrieben, uns kann man nicht abschalten. Wir sind wahnsinnig wichtig.
Doch mit seinen insgesamt 41 Auftritten im Jahr 2021 steht dieser Mann mit seinem unverkennbar rheinischen Singsang ungeschlagen auf der Position 1 unserer Talkshow-Charts in Deutschland.
Ich warne einfach davor, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wie gesagt, wenn Herbst und Winter gut werden, es kommt nicht so schlimm, wunderbar, dann waren wir gut vorbereitet, dann war das auch wert.
Es ist ganz klar, Corona-Erklärer Karl Lauterbach, wer ihn nicht erkannt hat, besitzt offenbar kein Fernsehgerät. Man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass Karl Lauterbach in einem TV-Studio wohnen muss. Jedenfalls war es monatelang sein Zuhause. Es ist wirklich verdammt lang her, dass Nina Hagen das Westfernsehen für seine Buntheit lobte. Vielleicht musste man dafür auch DDR-Bürger sein.
Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier. Ich glotz TV.
Sie glotz TV.
Ich glotz TV.
Sie glotz TV.
Also, wie groß ist der Erkenntnisgewinn, wenn überall dieselben Erklärer ihren Auftritt haben? Ähnliche Frage, gleiche Antwort oder umgekehrt, auch das oberste Kontrollgremium der ARD, die sogenannte Gremienvorsitzendenkonferenz, kurz GVK genannt, die bemängelt in einem aktuellen Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt.
Talkshows müssen sich in ihrer Machart, ihrem Profil und Inhalt deutlich voneinander unterscheiden, um nicht zuletzt unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.
Genau diese Vielfalt, das wollen uns ja die Mitglieder dieser Gremienvorsitzendenkonferenz sagen, die fehlt. Dabei ist Vielfalt die Kernaufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Also, die Kritik, und das macht die Sache ja nicht besser, ist nicht neu. Bereits im September 2020 hatte der Think Tank Progressives Zentrum eine Untersuchung herausgegeben. Eine Untersuchung zu den großen ARD- und ZDF-Shows. Und eines der Ergebnisse war nicht überraschend und trotzdem unerfreulich. Allein 2/3 der geladenen Talkshow-Gäste stammen aus Politik und Medien. Aber bei nur 8,8% der Gäste handelt es sich um Wissenschaftler und lediglich 2,7% der Gäste stammen aus der organisierten Zivilgesellschaft. Und Wirtschaftsführer, die sind in den Talkshows in Deutschland seltener als die Löwen in Brandenburg. und Politiker im Umkehrschluss so häufig wie Wildschweine in Brandenburg. Also, TV-neu denken, das macht durchaus Sinn, damit Nina Hagen endlich wieder singen kann.
Ich schalte die Glotze an.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte gestern Abend im Interview hier auf der Pioneer One ihre Sicht auf die Welt.
Deswegen war diese Reise der afrikanischen Staaten, ich habe von Anfang an gesagt, fahrt doch erstens mal in die Ukraine. Und auch, dass wir reden mit Putin, fand ich nicht verwerflich. Der Bundeskanzler telefoniert ja auch mit Putin, weil alle versuchen, irgendwie ein Minimalfenster zu sehen, wo es vielleicht eine Tür gäbe, endlich über Frieden sprechen zu können.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die große Bitcoin-Flaute. Was kommt, was bleibt? Wir hören von einer Spendenaktion in Ungarn und wir feiern ein Pop-Phänomen der besonderen Art, das One-Hit-Wonder.
Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen.
Diese Worte von Willy Brandt aus dem Jahr 1969 sollten für die noch junge Bundesrepublik ein Wegweiser sein, gerade auch in der Außenpolitik. Brandt war nicht nur Kanzler, sondern davor auch Außenminister und regierender Bürgermeister von Berlin. Seine Nachfolgerin im Außenamt, viele, viele Jahre später, heißt Annalena Baerbock. Sie ist die erste Frau in diesem Amt, die zweite Grüne und ein Mensch, auf den man neugierig ist. Gestern war sie an Bord der Pioneer One. Sie hat sich den Fragen von Vize-Chefredakteur Gordon Ripinski gestellt und auch denen des Publikums. Das komplette Gespräch erscheint heute Nachmittag auf thepioneer.de. Und einen Auszug hören wir genau jetzt, denn eigentlich wollte ja die Ministerin gerade in Australien sein. Aber wegen der Panne ihres Regierungsflugzeugs, Sie haben das mitbekommen, hat das nicht geklappt. Stattdessen ging es also mit dem Schiff weiter, mit der Pioneer One auf der Spree.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Annalena Baerbock. Eigentlich sollten wir gestern von einer wunderbaren und sehr weiten Ozeanienreise zusammen zurückgekehrt sein. Immerhin treffen wir uns so ohne Jetlag hier.
Ja, das stimmt, ohne Jetlag, aber weiß nicht, vielleicht wären wir sonst besser gelaunt. Gestern wäre unsere neue Botschaft auf Fidschi eröffnet worden, so war ich gestern beim Tag der offenen Tür im Auswärtigen Amt, war auch gut, war auch schön, aber das war halt eine Reise, nicht wie, als wenn ich mal nach Brüssel fliege, sondern es waren halt viele Punkte, die auch für Deutschland ein neues Kapitel hätten aufgeschlagen, deswegen werden wir das definitiv nachholen, ich hoffe, Sie können dann auch wieder mitkommen, aber das wird eben jetzt nicht in den nächsten Wochen einfach so möglich sein.
Zu Beginn Ihrer Amtszeit hatten Sie ja angekündigt, dass Sie mehr Linienflüge machen wollen. Ist das vielleicht eine Konsequenz daraus, dass Sie die Reise lieber per Linienflug gleich planen oder ist das unrealistisch?
Ja, also wir haben gesagt, dass wir immer gucken, wo es geht und haben dann festgestellt, es geht nicht so oft. Ich meine, da gab es ja auch eine Riesendiskussion darüber. Ich will auch das jetzt nicht so ellenlang. Es gibt sicherlich wichtigere Themen auf der Welt. Aber es ist halt so, um Ihnen mal einen kleinen Einblick zu geben. Wenn wir reisen, dann reisen wir, wie gesagt, etliche Journalisten kommen mit. Da wäre die Museumsdirektorin vom Museum Leipzig dabei gewesen, weil wir an den Stand der Ghana in Australien deren Kulturgüter zurückgebracht haben. Das sind also historische Objekte, die ziemlich alt sind, die gibt man nicht einfach so mal beim Gepäckschalter auf und hofft dann, dass sie heil alle ankommen. Und dann haben wir natürlich auch eine Situation, wenn man da hinfliegt, führt man Gespräche. Und wenn man jetzt gerade zum Beispiel bei so einer Rückgabe ist oder wir sind in einem wichtigen Gespräch mit der Regierungsvertreterin, und dann zu sagen, also in 10 Minuten geht jetzt übrigens mein Flug und wenn ich jetzt nicht einchecke, dann verpasse ich den Flug und dann verpasse ich ja nicht nur den Flug nach Hause, sondern dann verpasse ich den Flug nach Neuseeland. Der nächste geht dann erst am nächsten Tag und dann erreichst du Fidschi nicht mehr. Also die ganze Logistik, die dahinter ist, ist halt anders, als wenn man mal in den Urlaub fliegt und sagt, dann ist es auch ärgerlich, wenn der Flug Verspätung hat. Ja, und wie gesagt, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal dann besser.
Außerdem ging es in dem Gespräch um ein internationales Thema, das Diplomaten und Politiker weltweit derzeit bewegt. Denn heute startet der Gipfel der BRICS-Staaten in Johannesburg. Und die BRICS-Staaten, das ist nicht irgendeine Versammlung, das sind die Staaten Brasilien, groß, Russland, groß und rohstoffreich, Indien, groß, fleißig, und aufsteigend, China groß und aufsteigend und Südafrika das wohl mächtigste Land auf dem afrikanischen Kontinent.
Zumal andere ja auch Außenpolitik machen, die BRICS-Staaten zum Beispiel, die großen Schwellenländer, die sich jetzt treffen ab morgen, die ja einen Großteil der Weltbevölkerung repräsentieren und ein Gegengewicht bilden wollen, auch ganz bewusst zur G7. Wie beobachten Sie dieses Treffen?
Mit großem Interesse, und das ist jetzt nicht so dahergesagt, sondern das habe ich gerade ein bisschen versucht zu sagen, ich finde Außenpolitik, deswegen mag ich meinen Job auch so gerne, ist einfach wahnsinnig spannend, weil man eben gerade in solchen Entwicklungen wie jetzt, nehmen wir nochmal den Russlandkrieg, haben wir eine Entwicklung gesehen bei Brasilien, bei Südafrika, wo sie am Anfang ganz klar gesagt haben, nee, also irgendwie ist das ja auch alles eine Rhetorik von Russland übernommen, hat ja wahrscheinlich die NATO angezettelt und so. So, und da sieht man, jedes Telefonat, jedes Gespräch bringt was, weil natürlich auf der anderen Seite auch zugehört wird. Und wenn man dann schildert, wart ihr schon mal in Butscha? Und jetzt sind ja einige von den, gerade von den afrikanischen Ländern hingefahren, waren selber dort, sich darüber austauscht, was man gesehen hat, findet eine Veränderung auch natürlich in der Sichtweise von anderen statt. Und deswegen bin ich wirklich total gespannt auf dieses Treffen. Wie werden sich da gerade Länder wie Brasilien verhalten? Was wird es da für Ergebnisse geben? Und ich glaube zum Beispiel, dass das Thema Getreideabkommen mit Blick auf Russland da ein prominentes Thema sein wird, weil eben viele Länder auf der Welt, gerade auch diese Länder gesehen haben, wie hart der russische Krieg auch sie trifft und ihr Appell an Putin, zumindest diese Getreideschiffe nicht zu bombardieren, ja total verhallt ist. Und das ist wieder so ein kleiner Gamechanger in dieser ganzen strategischen Debatte zum Russlandkrieg.
Jetzt kommen wir im Angriffskrieg von Russland in so eine Phase, wo man das Gefühl hat, vielleicht ist es das erste Mal so, dass sich gar nicht mehr so wahnsinnig viel verschiebt. Wir wissen es natürlich noch nicht, aber es könnte ja sein. Und glauben Sie nicht, dass aus dieser Analyse heraus das, was diese BRICS-Staaten so oft sagen, oder viele von denen zumindest, nämlich die sollen sich jetzt mal an einen Tisch setzen und einen Frieden verhandeln miteinander, so hört man es ja von Südafrika, von Brasilien auch immer, dass das nicht mehr und mehr auch die Stimmung in der deutschen Bevölkerung trifft und dass es gerade dass die deutsche Außenpolitik oder Verteidigungspolitik mit Bezug auf Ukraine noch viel schwieriger macht in Zukunft?
Nein, glaube ich nicht. Jedenfalls, ich kann mir hier auch nochmal ja ein paar Stimmen gleich hören. Das ist nicht, was ich erlebe, weil, ich meine, um es wieder ganz platt zu sagen, die Menschen sind ja nicht blöd. Also wenn man dann Zeitung liest und hört man ja, und das ist ja weltweit so, das, was da in der Ukraine passiert und dass es eben immer wieder die Bemühungen gegeben hat und deswegen war diese Reise der afrikanischen Staaten, ich habe von Anfang an gesagt, ich finde das total richtig, also ich war nicht diejenige, die gesagt hat, warum zum Teufel fahrt ihr dahin, sondern hatte vorher immer wieder drum geworben, fahrt doch erstens mal in die Ukraine und auch, dass wir reden mit Putin, fand ich nicht verwerflich. Der Bundeskanzler telefoniert ja auch mit Putin, weil alle versuchen, irgendwie ein Minimalfenster zu sehen, wo es vielleicht eine Tür gäbe, endlich über Frieden sprechen zu können. Und das, was dann dieser Besuch ja gezeigt hat, dass eben die Staats- und Regierungschefs oder Außenministerinnen und Außenminister, die da waren, eben von Putin live gehört haben. Ja, das waren unsere Angriffe, als ihr in Kiew wart. Also vorher hatten, das habe ich gerade auch noch mal gehört, meine senegalesische Kollegin war ja auch da, die hätten auch gedacht, das wäre vielleicht ein Zufall gewesen, dass sie, als sie gerade in Kiew waren, als afrikanische Delegation, dass plötzlich Raketenangriffe dort waren. Und Putin hat dann, als sie in St. Petersburg waren, gesagt, nö, das waren wir. Galt zwar nicht euch, aber ja. Und deswegen sind einzelne dieser Narrative, die es immer auch gab, schon allein dadurch gebrochen worden, dass es eben andere Länder auch gehört haben oder in Butscha gesehen haben, was dort passiert ist. Und das lässt eben niemanden kalt. Sie sagen, ihr Weg ist ein anderer mit Putin. Ich finde das total gut. Lasst uns zuerst über die entführten Kinder reden. Lasst uns über das Getreideabkommen reden. Das verstärken die jetzt als ihre diplomatischen Bemühungen. Ich habe das voll und ganz unterstützt, weil meine Haltung ist, wenn Putin noch nicht mal bereit ist, Kinder, die er gekidnappt hat, aus Waisenheim entführt hat oder aus Ferienlagern oder von Familien einfach weggenommen hat, wenn er noch nicht mal bereit ist, diese Kinder zurückzugeben, wie soll man dann sagen, man soll jetzt mal darauf vertrauen, dass wenn die Ukraine sich nicht verteidigt, er dann schon nicht mehr bombardieren würde. Also ich glaube, das ist eigentlich jedem sichtbar geworden.
Und dann gab es auch noch eine sehr interessante Frage aus dem Publikum.
Hallo, ich heiße Inga von der Stein. Mir ist direkt, als Sie reingekommen sind, Ihr blaues Kleid aufgefallen, also die Farbe von Europa. Und ich habe vorher 2 Jahre in Brüssel gearbeitet und da dreht sich alles um diese Brussels Bubble. Wenn man zurück in Berlin ist, ist das Thema Europa vollkommen obsolet oder man bekommt es kaum mit. Nächstes Jahr sind Europawahlen. Was haben Sie für Visionen auch für Europa, was eher auch in ein Europa vielleicht nicht der Nationalstaaten geht, sondern mehr Zusammenarbeit?
Im auswärtigen Bereich haben wir ganz technisch, aber wenn Sie aus der Brüsselblase kommen, dann wissen Sie es ja, im letzten Jahr daran gearbeitet, die qualifizierte Mehrheit in der Außenpolitik stärker zu verankern. Eigentlich müssten wir dafür die Verträge ändern, weil das ja eine der Domänen ist, wie in der Finanzpolitik, wo die Einstimmigkeit gilt. Immer wieder in Krisensituationen, ja, aber auch Chancen sind, dass sich Neues ergibt, was vorher niemals möglich war. Durch den russischen Angriffskrieg ist halt allen EU-Ländern klar geworden, wenn wir hier immer darauf schauen, dass wir einstimmig Ergebnisse erzielen, dann hätten wir die ersten Sanktionspakete nicht auf den Weg bekommen. Und davon abgeleitet haben wir jetzt Vorschläge gemacht, wie man auch in der Außenpolitik ohne Vertragsänderung zu Mehrheitsentscheidungen kommen kann, über qualifizierte Mehrheitsentscheidungen stärker zu nutzen. So, das ist ein kleiner Bereich. Ich glaube aber, der ist auf Ihren zweiten Teil der Frage wahnsinnig wichtig, weil diejenigen, die Europa skeptisch sehen oder populistisch missbrauchen, haben ja oft das Argument, in Europa dauert alles viel zu lange. So, und das geht viel schneller im Nationalstaat, auch wieder Anfang Corona. Ja, in autokratischen Regimen ist das einfach ganz einfach. Da sagt einer, so geht's jetzt und das machen wir jetzt. Und dagegen zu halten, dass nicht nur Demokratien, sondern dass auch die Europäische Union als Gemeinschaft der Demokratien, als gemeinsames europäisches Haus in der Lage ist, in schwierigen Momenten Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist vor der Europawahl wichtig und deswegen habe ich zum Beispiel, Sie wollen ja auch ein bisschen Innenpolitik ansprechen, habe ich zum Beispiel mit Blick auf die GEAS-Entscheidung, die keine einfache war, war das für mich einer der Hauptgründe zu sagen, wir können dieses schwierige Migrationsthema nicht rechtspopulistischen Parteien überlassen, die sagen, guck doch mal, alle demokratischen Parteien kriegen das nicht hin, sondern wir müssen bereit sein, auch zu schwierigen Kompromissen, weil wenn wir gar keine Lösung und Antworten haben, dann schadet das insbesondere der europäischen Idee und der Europäischen Union.
Wie die Außenministerin ihre China-Strategie darlegt, was die Idee dahinter ist und wie sich Werte und Interessen in ihrer Außenpolitik vertragen und manchmal eben auch nicht vertragen, das hören Sie in der Komplettversion des Gesprächs. Unter anderem in der Pioneer-App, Prädikat sympathisch und wichtiger noch, relevant.
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen.
Die Politik redet gern vom Mittelstand und sagt, er sei wichtig. Aber wir wollen mit dem Mittelstand reden. Wir wollen ihn hören, fühlen, verstehen. Und Sie sollten mit dabei sein, glaube ich. Gemeinsam mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und auch Menschen aus der Politik. Unser MyWay-Gipfel findet am 28. und am 29. September im Westhafen in Berlin statt. Es ist der erste Kongress, den The Pioneer veranstaltet. Und direkt daneben, neben dem Convention Center im Westhafen, also im Hafenbecken, da, ja, da liegt unsere Pioneer One, jenes schwimmende Herz unseres Unternehmens, auf dem auch dieser Podcast produziert wird. Der MyWay-Gipfel lohnt sich für Sie, denn erstens lernen wir uns kennen und zweitens haben wir tolle Männer und Frauen eingeladen, die uns Interessantes über ihren Weg als Unternehmer zu berichten haben. Markus Haas zum Beispiel ist dabei, der Vorstandsvorsitzende von O2 Telefonica. Oder Gitta Connemann, die Bundesvorsitzende der Mittelstand- und Wirtschaftsunion der CDU. Mit dabei ist Thorsten Töller, der CEO von Fressnapf. Hochinteressante Story. Bundesfinanzminister Christian Lindner, früher selbst ein Start-Upper. André Schwemmlein, Flixbus, Flixtrain hat er zusammen mit 2 Kumpeln gegründet und zu einem Milliardenunternehmen aufgebaut. Und in den Masterclasses, also neben der großen Bühne, lernen Sie ganz für sich und Ihre Firma das Handwerkszeug für den Business-Alltag in einer digitalen Welt. Da treffen Sie zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, den Rhetoriktrainer Dr. Stefan Wachtel. Und sein Thema ist Führungswirkung, wie wir wirken, ohne uns zu erklären. Stefan Wachtel stellt 2 Methoden vor, mit denen man persönliche Wirkung steigern kann.
Erstens Executive-Modus. Wie komme ich aus dem Erklärbär-Erbsenzähler-Modus in den Wirkungsmodus? Und zweitens, wie drehe ich die Pyramide herum? Reverse Pyramid. Die Pyramide, mit der wir uns alle gegenseitig traktieren, erst das Wichtigste und dann wird es immer breiter und langweiliger. So, und dann werden wir es üben. Deswegen heißt es ja Masterclass. Erstens kleine Speeches, zweitens Antworttaktiken und drittens, wie muss ich Charts gestalten? Von Pre-Read zu Speech Support, damit sie einem nicht eine Eisenkugel am Bein sind. Masterclass, persönliche Wirkung, Executive Modus, Reverse Pyramid. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf Sie.
Seien Sie also mit dabei am 28. und am 29. September in Berlin. Das wird ein Digitalkongress der ganz neuen Art. Und den Link zu diesem MyWay-Gipfel, den finden Sie in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge oder auch auf der entsprechenden Webseite. Ich freue mich auf Sie.
MyWay. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen. Am 28. und 29. September in Berlin. Alle Informationen unter myway.thepioneer.de.
Und damit werfen wir einen Blick auf die globalen Finanzmärkte. Alles dazu weiß unsere Frau in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Der Bitcoin, Anne, der schwächelt und zwar massiv. Was bitteschön ist da los?
Ja, Gabor, da gibt's mehrere Gründe. Zum einen sind die Anleger, die in Bitcoin investieren, immer noch häufig sehr ähnlich zu den Aktienmarktanlegern. Seit der Pandemie haben sich die beiden Märkte ja echt stark aneinander angenähert und die zuletzt schlechte Laune an der Wall Street, ausgelöst durch Zins- und Rezessionsängste, hat sich auch auf dem Kryptomarkt bemerkbar gemacht. Einen richtig krassen Abverkauf gab es aber auch Ende letzte Woche. Da ist Bitcoin innerhalb von einem Tag um knapp 12% gefallen, unter die 26.000-Dollar-Marke. Grund dafür könnte tatsächlich Elon Musk sein. Ungefähr zeitgleich mit dem Bitcoin-Abverkauf kam nämlich ein Artikel im Wall Street Journal raus, das Einblicke in die Geschäftsberichte von Musks Raumfahrtfirma SpaceX hatte. Und dabei kam raus, dass das Unternehmen seine kompletten Bitcoin-Bestände von rund 373 Millionen Dollar verkauft hatte. Der genaue Zeitpunkt, wann der Verkauf stattfand, war zwar nicht klar, aber der Artikel verbreitete dann so eine Panik unter den Kryptoanlegern, weil Musk ja doch immer sehr offen gegenüber Kryptowährungen war und dass er sich jetzt offenbar davon abwendet, wird als kein gutes Zeichen gewertet. Spekuliert wird jetzt auch, dass er möglicherweise an einer eigenen Kryptowährung oder an einem eigenen digitalen Zahlungssystem arbeiten könnte. Genauso hat er aber mit seinen Aktionen und Aussagen ja auch schon in der Vergangenheit die Kryptomärkte deutlich durcheinander gebracht. Also ich persönlich würde jetzt das nicht als Grund sehen, meine ganzen Kryptos zu verkaufen. Lieber den Dip nutzen und wieder ein bisschen billig nachkaufen.
Und Zoom hat Quartalszahlen veröffentlicht. Wie geht's dem Unternehmen, Anne, das ja in Corona-Zeiten wegen seiner Online-Meeting-Software doch so angesagt war?
Tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Im abgelaufenen Quartal gab es einen Umsatzplus von 3,6% und auch der Gewinn konnte gesteigert werden. Analysten hatten mit schlechteren Zahlen gerechnet. Außerdem blickt Zoom überraschend optimistisch in die Zukunft und rechnet mit einem Gewinn, der ebenfalls weit über den Markterwartungen liegt. Zoom hatte ja in der Corona-Pandemie so einen richtigen Boom. Inzwischen ist der Hype aber wieder abgeflacht, weil das Leben ja jetzt wieder draußen stattfindet und die Leute auch wieder in die Büros gehen. Außerdem hat auch die Konkurrenz inzwischen gut aufgeholt, zum Beispiel Slack, Microsoft Teams oder auch Google Meets. Deshalb waren die Erwartungen auch echt gering und umso positiver konnten dann die Anleger und Analysten überrascht werden. Nachbörslich legte die Zoom-Aktie um 4,4% zu.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Festivalbesucher ihre kompletten Zelte und Campingstühle einfach zurücklassen und dass sie nichts vermissen. Als die letzten Töne des Csiget Festivals in Ungarn, das ist bei Budapest, gerade verklungen waren, da sammelte der lokale Malteser-Hilfsdienst rund 700 verbliebene Zelte auf dem Gelände ein. Und zwar für einen guten Zweck. Und das Ganze war kein Versehen und auch kein Betrug oder kein Diebstahl der Malteser. Es war völlig okay, denn die Organisatoren hatten im Vorfeld aufgerufen, alles stehen und liegen zu lassen, was anderen Menschen helfen könnte. Und die 400.000 Besucher dieser sechstägigen Veranstaltung werden also ihren Verlust verschmerzen. Schließlich haben sie davor auch eine lautstarke Gegenleistung auf der Bühne erhalten. In diesem Jahr spielten Weltstars auf diesem in Deutschland kaum bekannten Festival. Billie Eilish war da, David Guetta und der Brite Sam Fender. Und sie alle haben die Fans begeistert. Zurück blieb, naja, was man so auf einem Festival zurücklassen kann. Campingstühle, Schlafsäcke, Isomatten, Luftmatratzen, diese ganzen Überbleibsel, die aber noch in gutem Zustand waren, werden nun also weiterverteilt. An Obdachlose, an Jugendzeltlager oder Familien, die gerne mal einen Campingurlaub machen würden. Die Malteser haben 38 Transporter mit dieser Ausrüstung befüllt. Naja, in manchen deutschen Großstädten, aber das nur so als Anmerkung, lassen die Leute auch ohne diesen Aufruf einfach ihre Sachen liegen. Aber das scheint mir eine andere Geschichte.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Evelyn Thomas so lange auf den Durchbruch warten musste. Die junge Sängerin aus Chicago wurde Mitte der 70er Jahre vom Produzenten Ian Levine entdeckt und der glaubte unerschütterlich an einen Erfolg. 9 Jahre lang arbeiteten die beiden zusammen und landeten viele, viele Flops und nur einige wenige Achtungserfolge. Aber im Fall von Evelyn Thomas greift das Stichwort »Gut Ding will Weile haben«. 1984 war ihre Zeit gekommen, die Zeit für einen Welthit. Evelyn Thomas wird heute 70 Jahre alt, doch die damalige Disco-Queen regierte nur einen einzigen Sommer. Dann verblühte ihre Karriere. Sie steht symbolisch für die undankbare Kategorie im Popgeschäft, nämlich die der One-Hit-Wonders, also Menschen, die nur einen einzigen wirklichen Hit gelandet haben. Und dahin gibt es ja sehr unterschiedliche Wege, den 10 langen, steinigen, wie bei Evelyn Thomas, oder eben den schnellen Zufallstreffer, wie bei David Dundas. Der war Mitte der 70er Jahre Komponist bei einer Londoner Werbeagentur. Und er bekam den Auftrag, die Musik für einen Spot der Firma Brutus Jeans zu schreiben. Die Leute rannten damals nicht die Kaufhäuser ein, um die Brutus Jeans zu kaufen, wohl aber rannten die Leute in die Plattenläden. Und zwar um zu fragen, ob es das Lied aus dieser Werbung nicht auch als Single gäbe. Gab's natürlich nicht, aber David Dundas tat das einzig Richtige. Er textete diesen kleinen Werbesong ein wenig um, fand eine Plattenfirma und er landete mit Jeans On einen globalen Welthit. When I wake up in the morning light, I pull on my jeans and I feel alright. I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on. Ja, und wo wir schon bei diesem TV-Spot von Brutus Jeans sind, in dem sich junge Menschen in allen Lebenslagen zum Sound von David Dundas ihre Jeans anziehen, die Regie dazu führte damals der englische Werberegisseur Adrian Lyne. Der ging einige Jahre später nach Hollywood zum ganz großen Kino. Und sein erster abendfüllender Film über eine junge Schweißerin in einem Stahlwerk, die sich in ihren Chef verliebt und gleichzeitig versucht, an der Tanzakademie von Pittsburgh aufgenommen zu werden, ja, dieser Film wurde ebenfalls flankiert von einem One-Hit-Wonder, der es zum Welthit schaffte. Alle diese One-Hit-Wonders sind das natürlich wider Willen geworden. Ihre Sänger und Produzenten, die produzierten, die sangen und die tanzten. Aber es gelang kein zweiter Hit. Und ab hier hängt die Geschichte vom Betrachter ab. Ist das also, wenn man nur einen Hit hat, ein großes Unglück? Nur der eine Hit? Oder ist das umgekehrt nicht das Glück des Lebens, der eine große Hit? Ich finde die letztere Sichtweise auf das Leben sympathischer und dem Menschen bekömmlicher. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Your fear seems to hide deep inside your mind. All alone.
in a world made of steel.